Ich lese aus Offenbarung 3, die Verse 1 und 2. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir haben dir zu danken, dass wir uns hier so ungestört versammeln dürfen und dass du uns einen Bruder geschickt hast, der uns durch den Heiligen Geist das, was du ihm aufgetragen hast, mitteilt. Habe Dank, dass wir uns immer um dein Wort versammeln. Denn in diesem Wort begegnest du uns selbst und sprichst zu uns und reichst die Speise dar, die unser innerer Mensch braucht, um wachsen zu können. Und wir sind alle hier, um Wachstum dieses neuen inneren Menschen zu erfahren. Das ist die Zeit, die du uns hier auf Erden lässt, bevor du uns zu dir nimmst. Und das ist der Weg, den wir gehen dürfen, auf den Höhepunkt des Lebens zu. Das ist das Hingerücktwerden zu dir. Und so begegne uns heute Abend in deinem Wort. Und sei du mitten unter uns durch deinen Heiligen Geist. Amen.
Liebe Geschwister, das gibt es also. Du hast den Namen, dass du lebst, du bist, da läuft was und bist tot. Ich durfte 25 Jahre in der Württembergischen Landessynode der Sprecher sein und der Vorsitzende des Gesprächskreises Lebendige Gemeinde, ein evangelikaler Gesprächskreis, und da hat mich dieses Wort immer getroffen. Du hast den Namen selbst gegeben, lebendige Gemeinde. Und es kann sein, dass der Herr sagt, du bist tot. Zu Hause, schon lange her, hatten wir die wunderbare Eisenbahn, wir fünf Brüder, Spur 1, Märklin, zum Aufziehen. Wunderbare Lokomotive, wenn es die aus den Kurven genommen hat, das passierte oft, dann hat die gerattert wie vorher nicht und die Räder haben sich bewegt so rasch wie nicht, als sie auf den Schienen stand. Das noch, bis endlich die Feder aus war. Aber es hat sich nichts mehr bewegt. Es kann sein, dass wir Evangelikale christliches Mädchenmagazin herausbringen, die Evangelikalen und von x Aktivitäten berichten, was alles läuft, ERF und IDEA und Family und Freizeitarbeit. Und unser Herr fragt, was bewegt sich eigentlich? Rattern tut's. Aber bewegt sich etwas? Ein Freund aus Amerika hat mir mal geschrieben, kommen in deiner Gemeinde Menschen zum Glauben. Da habe ich einen roten Kopf bekommen. Wir hatten viele Aktivitäten, ich habe mich bemüht, ernsthaft. Das ist die einzige Frage, kommen Menschen wirklich zum Glauben? Und da ist das Geschenk unseres gnädigen Herrn Jesus, dass er immer wieder diesen Weckruf erteilt, werde wach, kumi, so hat Jesus bei dem Töchterlein des Jairus gerufen, Talita, kumi, komm. Kam eines Tages der Kantor der hebräischen jüdischen Gemeinde in Stuttgart zu einem Konvent der Jugendreferenten. Und nachher saßen wir zusammen, haben gesprochen. Meine Frau hat gesagt, müssen Sie alles in Hebräisch machen, das ist doch furchtbar schwer zu lernen. Da hat er gesagt, Kummi. Und meine Frau ist aufgestanden, wie wenn sie gezogen wäre von einer Feder. Hat er gesagt, so einfach ist Hebräisch. Sie haben schon verstanden, Kummi. Und so kann unser Herr sagen, Kummi, und dann ist Leben da. Steh auf, werde wach. War ein Geschenk für England in der erstarrten englischen Staatskirche, die zwar ein bisschen Reformation hatte, dass Gott den John Wesley geschickt hat. Und es gab plötzlich eine Erweckung in England. In der englischen Staatskirche haben sie gesagt, na ja, das sind so wild gewordene Leute, die so eine bestimmte Methode haben. Man hat sie dann die Methodisten genannt, als Schimpfwort. Aber das Leben ließ sich nicht mehr kanalisieren und nicht mehr abtöten, sondern ist sogar hineingeschwappt in die feierliche englische Staatskirche mit ihrer Liturgie. Wir sprechen manchmal von der Hochkirche, von der High Church, der anglikanischen Kirche, mit ihren 7 Sakramenten wie in der katholischen Kirche, Taufe, Konfirmation, Abendmahl, Beichte, letzte Ölung und dann die beiden Sakramente, die man bloß entweder oder kriegt, Ehe und Priesterweihe. Nicht, also entweder wird man Priester, dann kann man nicht Ehe haben, oder Ehe, dann kann man nicht Priester werden. Also 7 Sakramente, große Liturgie. Die anglikanische Kirche, die Church of England, so sagt man es, war bloß oberflächlich von der Reformation erreicht. Und als das neue geistliche Leben von George Wesley und den Methodisten, wie man sie geschimpft hat, hereingeschwappt ist in die englische Kirche um 1800, da gab es plötzlich Pfarrer und Gemeindeglieder, die gesagt haben, ach, nicht 7 Sakramente, uns ist wichtig, was der Herr Jesus eingesetzt hat, Taufe und Abendmahl. Wir wollen uns nach der Bibel halten. Wichtig ist, dass wir missionarisch sind, dass wir auch die Weltmission betreiben. Der Herr Jesus hat gesagt, geht hin zu allen Völkern. Wir wollen die Bibel übersetzen. Es entstand die Church Missionary Society, eine ganz große Missionsgesellschaft. Es entstand British and Foreign Bible Society, die größte Bibelgesellschaft, die Mutter aller Bibelgesellschaften. Alles als freie Werke. Und man hat biblisch gepredigt in den Gemeinden, sodass die vornehmen, snobistischen Gentlemen der hochkirchlichen Church of England gesagt haben, die sind ja gar nicht mehr Glieder unserer katholischen Kirche, die sind ja evangelisch. Und im Englischen heißt das evangelical. War das Zeichen dafür, die haben eigentlich das, was der Reformation in Deutschland wichtig war, nur das Wort und nicht zu viel Liturgie und nicht zu viel Sakramente und nicht zu viel kirchliches Bramarbisieren, sondern aufs Entscheidende gehen. Weltmission, Evangelisation, Bibelverbreitung. War ein Geschenk Gottes, dass auch diese neue Bewegung von England herübergeschwappt ist aufs Festland. Zuerst nach Basel, es entstand die Basler Traktatgesellschaft unter Dr. Steinkopf, Christian Friedrich Spittler, die Basler Bibelgesellschaft, die Stuttgarter Bibelgesellschaft, die Basler Mission, die Leipziger Mission, die Berliner Mission. Mit einem Schlag, plötzlich in den schweren Jahren nach den Befreiungskriegen, entstanden ohne kirchliche und staatliche Unterstützung eine Fülle von Missionsgesellschaften, weil Gott gesagt hat, wach doch auf, komm, komm, Kummi. Aber auch neue Aufbrüche können stagnieren. Die Eltern unter uns wissen, wie in der Nachkriegszeit die Emporen unserer Kirche voll waren. wie Menschen nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs des Hitlerstaates neu anfangen wollten. Und heute nimmt man die Emporen aus den Kirchen raus und stellt ein paar Stühle auf, dass nicht so auffällt, dass wie wenig Leute da sind. Aufbrüche kann man nicht festhalten. Deshalb ist immer wieder wichtig, dass unser Herr neue Aufbrüche schenkt. Auch the Evangelicals können den neuen Aufbruch, das neue Leben, nicht auf Flaschen ziehen. Können Sie verstehen? Ist besser jetzt? Ich bemühe mich. Ich weiß, wie das ist. Ich habe auch die Hälfte meines Gehörs verloren. Und deshalb sagen Sie mir, wenn Sie es nicht verstehen. Beim Schwäbischen kann ich nichts dafür. Das bleibt so, aber akustisch. Auch die Evangelikalen in Amerika gab es die National Association of Evangelicals, und zwar ein lahmer Haufe. Bis Gott nach 1945 wieder gesagt hat, werde wach, mit dem jungen Billy Graham, der plötzlich entdeckt hat, dass man die modernen Medien, die Printmedien, Bücher, Zeitschriften modern aufgemacht, den Rundfunk, später das Fernsehen, Großveranstaltungen, moderne Reklame einspannen kann. Und wissen Sie noch, als 1955 dann Billy Graham zu uns kam nach Dortmund und Stuttgart, Neckarstadion, was das für eine Belebung plötzlich war. Wir Christen müssen gar nicht verhockt sein. Das ist offenbar was Interessantes. Damals gab es einen neuen Aufbruch, der in der Evangelischen Allianz in Deutschland, durch Deutschland die Großevangelisationen, Dr. Gerhard Bergmann, Deutsche Zeltmission, der Hänsler Verlag hat ausgebaut, Brockhaus Verlag, Bücher, der Evangeliumsrundfunk entstand, IDEA ist entstanden als Pressedienst. Alles ein neuer Aufbruch, da kann man nicht sagen, hat Billy Graham gemacht oder die Amerikaner haben gemacht. Es war ein Wunder Gottes, dass er auch in unsere deutsche Landschaft hinein gesagt hat, komm, wacht mal auf. Ein vollmächtiges Wort, das in unser Land hinein ergangen ist. Nur war in Deutschland eine besondere Situation. Wir mussten uns herumschlagen mit einer Theologie, gleich in der Nachkriegszeit, in der gesagt wurde, Herr Jesus ist nicht auferstanden, ohnehin Jungfrauengeburt hat nicht stattgefunden, Himmelfahrt hat nicht stattgefunden, Jesus wird auch nicht wiederkommen. Wer darauf wartet, wird bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten müssen. Und man kann heute dem modernen Menschen, der ein Radiogerät hat und zu Hause einen Kühlschrank hat, nicht mehr mit Himmelfahrt und Auferstehung kommen. Im Grunde genommen war das getarnt als ein missionarisches Unternehmen. Wir wollen dem modernen Ingenieur nicht mit Geschichten kommen, die ihn abstoßen. Aber es wurde die Bibel aufgelöst und das war der Anfang dessen, was wir heute in der Breite der deutschen Christenheit haben, dass jeder sich die Bibel zurechtbiegt, wie er gerade will. Und das noch als wissenschaftlich ausgibt oder als missionarisch. Die Nachfolge war dann, dass das Bekenntnis aufgelöst wurde. Ich habe einen Pfarrer erlebt, der seine Konfirmanden aufsagen ließ zum Glaubensbekenntnis. Von dannen er wiederkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Was heißt das? Hat er sagen lassen, ein jüngstes Gericht findet nicht statt. Zu lange hat die Kirche mit dem Zeigefinger gedroht. Also der hat auf der Ostalb in Württemberg das jüngste Gericht abgeschafft. Der Herr Pfarrer. Eine Vermessenheit, Sie müssen mal lesen, was die Dorothee Sölle als Glaubensbekenntnis ausgegeben hat. Da war alles, was die Christenheit, die orthodoxe, die katholische, die evangelischen Kirchen in aller Welt bekennen seit 2000 Jahren, mit kühner Hand, weil Frau Dr. Dorothee Sölle meinte, weggefegt. Welche Vermessenheit. Ich weiß noch, wir sind dann in Württemberg angetreten, ohne dass wir eine Absprache hatten. Ich muss jetzt sehr viel von Württemberg erzählen, weil das symptomatisch ist. Wir haben zu unserer Synode, zum Parlament der Kirche die Urwahl. Jedes Gemeindeglied kann seine Stimme abgeben. Und damals im Jahr 65 haben wir uns plötzlich als stärkste Gruppe wiedergefunden. Stundenleute, Pietisten, CVJ, immer Leute aus dem Jugendwerk, aus der Mädchenarbeit. Und da hat unser Synodalpräsident gesagt, ihr seid die größte Gruppe, ihr müsst euch einen Namen geben. Da haben wir gesagt, unser Name ist Bibel und Bekenntnis. Das ist für mich so ein historisches Datum, das man festmachen kann. 1965 war unser Kampf noch. Wir wollen doch die Kirchenleitungen bitten, dass sie wieder zurückkehren zur Ernstnehmen der Bibel und des Bekenntnisses. Und schon 6 Jahre später haben wir uns einen neuen Namen gegeben. 1971, der junge Pfarrer Theo Sorg hat diesen Namen gefunden, lebendige Gemeinde. Weil wir schon im Jahr 1970 gemerkt haben, die Kirchenleitungen sind unfähig oder nicht willens, irgendetwas zu ändern. Die Kirchenleitungen haben sich eingeschworen auf den Pluralismus, es darf jeder vertreten, was er will. Er darf bloß nicht über den Herrn Landesbischof schimpfen, dann kriegt er ein Verfahren. Aber über den Herrn Jesus kann er behaupten, was er will. Und wir müssen doch diese Kirche zusammenhalten. Wie die englische Queen alle die Dominions zusammengehalten hat mit ihren verschiedenen Meinungen und Prägungen, so ein bisschen wollen wir das Ding zusammenhalten. Und dazu war ein zweites gekommen, mein verehrter väterlicher Freund, Landesbischof Martin Haug, bei dem ich einige Zeit als Sekretär arbeiten durfte. Der hat einmal gesagt, es ist verloren gegangen, der Wille zum Leiten und die Bereitschaft, sich leiten zu lassen. Bei denen, die leiten sollten, die Dekane und Prälaten und Bischöfe, ist nicht mehr der Wille da zu sagen, hör mal, das hört aber auf, das möchte ich nicht mehr hören. Das gehört zur Leitung. Und bei denen, die eigentlich Untergebene waren, das gibt es ja auch noch in der Kirche, die kriegen ja auch ihren Gehalt und werden gefragt, ob sie bei Bibel und Bekenntnis bleiben. Wenn die visitiert werden und man sagt, aber hören Sie mal, das muss aber aufhören, so wie Sie es letzten Sonntag gepredigt haben. Mit dem kann keiner leben und sterben. Da haben die gesagt, ja, ja, und haben gedacht, morgen ist er wieder weg. Dann mache ich weiter, wie ich bisher gehandelt habe. Die Bereitschaft zum sich leiten lassen war schon 1970 zerbrochen. Deshalb war unser Anliegen, und damals haben wir die absolute Mehrheit bekommen in der Württembergischen Landessynode, weil da Gemeindeglieder, die wahrscheinlich noch nicht mal am Heiligen Abend zum Gottesdienst gingen, gesagt haben, wenn schon, dann wollen wir Leute, die das vertreten. Aber wir haben schon gewusst, wir können nicht durch Synodalbeschlüsse die Kirche ändern. Wir können bloß ein Schutzschild aufrichten für die Pfarrer, für die Gemeinden, die wirklich geistlich lebendige Gemeinden sein wollen. Und wir wollen ein Schutzschild aufstellen für die Missionsunternehmungen, die dann entstanden sind. In Württemberg Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte international, christliche Coworkers, Karmelmission. In anderen Landeskirchen wurde die Fülle der Missionswerke gar nicht gestattet. Hilfe für Brüder durfte in keiner anderen Landeskirche durch bezahlte Annosen in den Gemeindeblättern werden, durch bezahlte Annosen, wurde von der Kirchenleitung verboten. In Württemberg war es möglich, weil wir die Synodalmehrheit hatten. Verstehen Sie, in der Stille ist ein Kampf vor sich gegangen, den viele vielleicht gar nicht wahrgenommen haben. Und damals ist in Deutschland dieser englische Begriff evangelikal auch in Deutschland übernommen worden. Nicht von uns, sondern von der Presse. Die hat plötzlich gemerkt, da sammeln sich da bei der Gruppe Lebendige Gemeinde oder auf dem Gemeindetag oder bei den Großevangelisationen von Bergmann, das sind gar nicht bloß Pietisten und Gemeinschaftsleute, sondern das sind CVJMer und das sind landeskirchliche Gemeindeglieder und sogar ein paar landeskirchliche Pfarrer und sogar der Herr Professor Hengel von Tübingen oder der Herr Professor Beierhaus. Das kann man gar nicht bloß als Pietismus fassen. Wir brauchen neue Namen. Damals hat die Presse den Namen evangelikal übernommen für diese neue Sammlungsbewegung. Weil man irgendwie, die Presse will ja etwas sagen, konservativ hat nicht gestimmt, weil sie gesagt haben, die machen die modernste Arbeit, die es überhaupt gibt, der Hensler Verlag und der Evangeliumsrundfunk, so modern gibt es keine Landes, nicht einfach konservativ. Passt alles, was wir bisher als Schlagworte gebraucht haben, passt nicht mehr. Deshalb haben sie evangelikal benutzt und wir haben das uns auch gefallen lassen, weil irgendeinen Namen muss man ja haben. Wir waren gar nicht stolz drauf, aber so wollten wir antreten. Mit dem Evangelium von Jesus, an dem wollten wir uns ausrichten. Es kam aber noch schlimmer in der württembergischen Christenheit, aber nicht bloß in Württemberg. Ich war ja dann auch in den Synoden der evangelischen Kirche in Deutschland. Da kam es ja so weit, ich erzähle gerne diese Geschichte. Zu Beginn jedes Synodaltags hat ein Mitglied der Synode die Morgenandacht gehalten. Und hat am ersten Tag unsere Frau Dr. Kimmich, ein Mitglied der lebendigen Gemeinde, eine fromme Frau, begabt, die Andacht gehalten, die Losung gelesen, ausgelegt, aus dem Herzen gebetet. Und am nächsten Tag hat die Frau Dr. Annelore Schmidt, auch eine Württembergerin, aber von der offenen Kirche, von der liberalen Seite, Losungsbüchlein gelesen, eine Andacht gehalten, aus dem Herzen gebetet. Neben saß mir die Lieselotte Funke, die Staatsbeauftragte für Kirchenfragen damals, hat zu mir gesagt, Herr Schäffbuch, haben Sie nur Evangelikale aus Württemberg geschickt? Na, habe ich gesagt, bei uns sind selbst die Liberalen so fromm, dass man sie als Evangelikale ansieht. Also, verstehen Sie, die Begriffe helfen nicht weiter, weil die Prägungen auch in den anderen Territorien von Deutschland etwas anders waren. Aber wir haben gemerkt, es ist gar nicht mehr bloß der Kampf um Bibel und Bekenntnis, sonst wird viel undurchsichtiger. Der Teufel ist ein großer Durcheinanderbringer. Da wurde viel gesprochen vom gekreuzigten Jesus, der uns ein Vorbild im Leiden ist, im Martyrium und dass wir auch bereit sein müssen, Schicksalsschläge einzustecken. Es wurde von Ostern gesprochen. Es kommt immer wieder auch nach dunklen Stunden eine helle Stunde. Und sie haben plötzlich gemerkt, das ist nicht mehr das, was die Bibel meint. Und vor allem kam nie ein Ruf zum Glauben, sondern Gott liebt alle Menschen. Jeder, der stirbt, der kommt in den Himmel, ist alles in Ordnung. Und wer aufruft zum Glauben und sagt, wie wir es heute Morgen gehört haben, wer dem Sohn Gottes nicht gehorsam ist, über dem bleibt der Zorn Gottes, so kann man heute nicht mehr kommen. Du störst die Gemeinschaft in unserer Kirche. Du bist intolerant. Plötzlich haben die, die die große Toleranz verbreitet haben, sich sehr intolerant gegeben. Es kam das auf, was heute ganz schlimm ist, dass sie ganz selten mehr in Kirchen, kirchlichen Verlautbarungen, den Namen Jesus hören. Es wird von Gott gesprochen. Mein Sohn war als Vikar in einer modernen, gut laufenden Gemeinde, da hat die Kirchengemeinderätin gesagt, Herr Schäffbuch, warum reden Sie so viel von Jesus? Gott genügt auch. Es ist zwar gut wegen der vielen Russlanddeutschen, dass Sie hin und wieder von Jesus sprechen, aber sonst brauchen wir es nicht. Wir regen damit bloß die Juden auf, für die Jesus nicht der Messias ist, und erst recht die Muslime. Wir sprechen von Gott, ganz allgemein vom göttlichen Wesen. Hat damals schon angefangen, aber heute ist ganz schlimm. Es hat damals angefangen, dass die Frage, Wie werde ich gerecht vor Gott? Die zentrale Frage des Neuen Testaments. Wenn Jesus beim Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner sagt, der Zöllner ging hinab, gerechtfertigt, gerecht gemacht vor jenem. Nicht fromme Werke machen uns vor Gott gerecht, sondern wenn Gott mich gerecht erklärt. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, die haben sich doch bemüht, untadelig zu sein. Jesus sagt, es gibt noch eine Gerechtigkeit, die ist noch besser. Nämlich, dass Gott gerecht macht, Römer 8. Gott ist hier, der gerecht macht. Sünder macht er gerecht. Die Grundfrage im Buch Hiob steht doch drin, wer kann gerecht sein vor unserem Schöpfer? Jesaja-Buch, unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Gewand. Das versteht doch jeder Mensch. Das heißt nicht, dass alles, was wir falsch machen, alles, was wir tun, falsch ist, sondern wie ein beflecktes Gewand. Wenn meine Frau sagt, mit der Krawatte kannst du aber nicht mehr in die Öffentlichkeit, da sind zwei Flecken drauf. Dann sage ich, die Krawatte ist so schön, die ist echt sein, aber zwei Flecken sind drauf. Verstehen Sie, wie unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Gewand. Da gibt es viel, was gut und schön ist, aber es sind Flecken drauf. Wie kann ich vor Gott gerecht sein? Dass der Herr Jesus zur Erlösung gekommen ist, um Sünder gerecht zu machen. Wo hören Sie das heute noch in kirchlichen Rundfunkandachten? Sie hören es noch beim Helmut Rilling, dem Musiker. Sie haben ein Gesprächskonzert gemacht für Abgeordnete und für die Landesregierung, für die Kirchenleitung in Stuttgart und hat gesagt, bei Jesu meine Freude entspricht der Eingangchor dem Schlusschor bei der Motette Jesu meine Freude und in der Mitte steht, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und dann hat er seine Locke genommen, auf Seite gestrichen und hat nochmal gesagt, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und dann hat er zu den CDU-Leuten geschaut und hat gesagt, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. War die tollste Evangelisation, die ich gehört habe. Da ist das noch laut geworden, was man sonst so selten hört in der Kirche. Was das Zentrum ist. Und stattdessen wurde geredet von Toleranz und man muss einander annehmen und unsere Gottesdienste müssen erfüllt sein von Leben und von Musik und von Bewegung und Theaterspielen. Es ist ja immer bei Verkündigungsauftrag eine gewisse Götzenkritik dabei. So hatten es die alten Propheten gehalten, dass sie gesagt haben, tut eure Götzen weg, aus Steingötzen. Die Missionarspredigt war immer gegen die Götzen gerichtet. Und die modernen Pfarrer und die modernen Verkündiger und Diakone und Gemeindehelferinnen, die haben gegen den Götzen des Kapitalismus gesprochen und gegen den Götzen der Industrie, solange bis in Ulm der Herr Käsper und all die Leute der Industrie weggeblieben sind, die früher zum Gottesdienst kamen. Wissen Sie noch, gell? Aber gegen den Götzen der Sexualisierung haben sie nicht gesprochen, sondern einen Homo-Gottesdienst in Münster gemacht. Oder gegen den Götzen der Ich-Sucht, die wir alle haben. Die eigentlichen Götzen wurden gar nicht benannt. Und plötzlich haben wir gemerkt, mit all unserem Kritisieren, kommen wir gar nicht mehr an, das wird gar nicht mehr gehört, es wird belächelt. Wichtig ist, dass wir einzelne Zellen aufbauen, wir Evangelikalen, einzelne Werke unterstützen, die vielen entstandenen Missionswerke, die Werke der Öffentlichkeitsarbeit, die Großtreffen pro Christ, Christival, Jesus House, wollen wir unterstützen und wollen sehen, dass die einen Freiraum bekommen. In jenen Jahren, kurz vor seinem Tod, habe ich nochmal meinem alten Chef Martin Haug mein Leid geklagt. Und da hat er mir geschrieben, Ihre Not ist auch meine Not. Die Kirche muss hinein in das Wasser der Gesellschaft, aber das Wasser der Meinungen der Gesellschaft darf nicht in das Schiff der Kirche hinein. Aber nun ist schon so viel Wasser in die Kirche hineingelassen, ja hineingepumpt worden, dass das Schiff der Kirche seinen Kurs nicht mehr halten kann. Es gilt, die Luken zu schließen. Es geht wahrhaftig um etwas anderes als um den vielberufenen Pluralismus. Was tun? Nein sagen, wo der Irrweg schon offenkundig ist. Aber noch viel wichtiger ist, fröhlich und getrost das biblische Wort weitersagen, so gut wir es können und auf seine Macht trauen. Hat mich damals getroffen in einer Situation, wo ich nicht mehr wusste, wie man wirklich weitermachen soll. Das Wort Gottes weitersagen, wie du es überhaupt bloß verantwortlich und gut weitersagen kannst. Hinein in die Ohnmacht der Kirche. Aber jetzt noch ein weiterer Punkt. Die Not ist nicht bloß allein das, was ich bei den falschen Meinungen gesagt habe. Wir haben auch, das sehe ich jetzt im Abstand, Erwartungen geweckt bei den einzelnen Leuten, die uns unterstützt haben. Die gesagt haben, die Evangelikalen sind recht. Auch wenn sie noch so in der Presse gescholten werden. Gut, so muss man sein. Wir haben steile Erwartungen geweckt, die nie eingehalten wurden, von denen wir auch nie gesprochen haben. Die Leute haben gedacht, wenn die Mehrheit in der Synode haben, werden sie bloß noch ganz fromme Bischöfe wählen und alle anderen erschießen. Die werden aus dem Weltkirchenrat austreten, die werden alle anderen Missionswerke verbieten, was überhaupt nicht ging. Es waren Erwartungen da, die nicht eingehalten wurden. Wir werden bloß noch fromme Professoren berufen, die haben gar nicht gemerkt, dass das das Kultusministerium und die Universität selber macht und nicht die Kirchenleitung. Gab viel Enttäuschung. Unsere Geschwister von den Freikirchen haben uns weitgehend in diesem Ringen allein gelassen, weil sie gesagt haben, wenn wir das anfangen, diesen Streit, dann kriegen wir im eigenen kleinen Haus auch noch Spaltungen. Die Konferenz bekennender Gemeinschaften ist plötzlich ohne Kraft gewesen, weil in der Konferenz bekennender Gemeinschaften aufgebrochen ist, die einen waren für die Kindertaufe, die andere für die Glaubenstaufe, mit Untertauchen, in fließendem Wasser, in nicht fließendem Wasser. Man hat sich über Kleinigkeiten zerstritten. Ob man für Russlanddeutsche eine eigene Gemeinde aufmachen soll oder sie integrieren soll in die eigene Gemeinde, ob man beim Kirchentag mitmachen soll als gutes Ferment oder wegbleiben. In vielen Abendmahlen mit Wein und bloß mit Saft, in vielen Einzelheiten hat man sich selber zerfleischt und konnte gar nicht mehr gemeinsam wirken. Eine weitere Not war dieses kritische Prüfen der Geister, der Verkündigung, hat auch viele, lassen Sie mich mal so sagen, kleine Geister geweckt, die sich plötzlich auch als Propheten gesehen haben. Und wenn Sie die Leserbriefspalte von IDEA ansehen, 3/4 davon sind Leute, die in allem herummeckern. Wo man überhaupt keinen gemeinsamen Kurs mehr hinbekommt. Die auch alles Innerevangelikale kritisieren, ist lange noch nicht richtig, es muss ganz anders sein. Und in der Zwischenzeit ist eine neue Generation herangewachsen, unsere hocherfreuliche junge Generation jung erweckter Menschen. Ach, es ist eine helle Freude, die bei den Jugendtreffen zu sehen. Aber die sagen, eure Streitereien, von denen wollen wir nichts wissen. Und warum soll man sich so für die Bibel verkämpfen und fürs Bekenntnis? Man kann doch heute nicht mehr singen, befiehl du deine Wege. Wer versteht das? Ich sage dann immer, wenn sie singen, ich werfe mich vor den Thron deiner Majestät, wer weiß, was Majestät ist und wer weiß, was ein Thron ist. Also, die benutzen doch auch Begriffe, die höchst veraltet sind, aber ich will mich ja nicht mit ihnen rumstreiten. Sie empfinden, solange man nicht einen Paul-Gerhardt-Choral mit vielen Synkopen singen kann, kann man ihn nicht singen. Man muss ihn ein bisschen mit Schlagzeug aufpeppen, dann wird er erst wieder richtig. Was nicht fetzig ist, geht nicht. Und vor allem, es muss ein Klima da sein, in dem es einem wohl ist. Eure Streitereien, eures Kämpfen, euer Misstrauen hat doch gar keinen Wert. Und was soll die Tauffrage, Bekenntnisfrage, die Wahrheitsfrage? Unser lieber geistlicher Lehrer Walter Tlach in Württemberg, der hat einmal zu seinen jungen Studenten im Bengelhaus in Tübingen gesagt, ihr singt mir zu viel Halleluja. Bis an mein Lebensende und bis ich vor den Thron Gottes gehe, muss ich Herr, erbarme dich singen. Es wurde nicht verstanden. Am gemeintesten alter Kritiker. Was soll das? Also wir sehen, dass hier eine neue Generation herangewachsen ist, die das alles nicht mehr versteht. Die eigentliche Not, meine eigentliche Not, wenn ich mich vor Gott prüfe, ist, habe ich denn die Bibel ernst genommen? Gab es irgendeinen der Propheten, vom Elia angefangen bis Johannes den Täufer, auf den je gehört wurde, haben wir denn gemeint, man würde auf unser Mahnen hören? Warum haben wir nicht aus der Bibel gehört? Warum haben wir gemeint, man könne die Kirche, auch die Organisation der Kirche, zurückrufen zu einem klaren Kurs? Habe ich nicht aus der Bibel gelernt, dass in Israel König um König der Abfall da war, immer wieder neu, und wenn ein frommer König zufällig mal dazwischen war, der nächste hat schon wieder die Baalsgötter angebetet und die frommen Statuen hinausgeschmissen aus dem Tempel und die Baalsgötzen angebetet. Das ist der Normalfall, die Götzendienerei im Volk Gottes, im Tempel. Hat nicht all das Kämpfen in Synoden, das Artikelschreiben, das Mahnen, die Briefe, mich geistlich kaputt gemacht, dass ich gemeint habe, ich bin richtig, wenn die anderen nur auch so wären, wäre es gut. Kam ich denn vor lauter Kämpfen noch zur Ruhe des Betens, zum Lauschen aufs Wort Gottes? In unserer ganzen pietistisch-evangelikalen Welt, weil wir umgeben sind von einem weiten Kreis, über den man bloß weinen kann, dass sie nicht mehr wissen, was Evangelium ist. Wir sind in der Gefährdung, dass wir nicht mehr fragen, hungere ich nach der Gerechtigkeit? Verlange ich lechzend täglich nach einem Wort Gottes, mit dem ich leben kann? Kann ich noch brennend beten, ich? Oder schimpfe ich bloß über die anderen, die das nicht mehr können? Gilt das für mich noch, was der Apostel Paulus sagt, dass auch die Trübsale etwas bringen? Oder bete ich, lieber Gott, nimm sie weg? Habe ich, gell, vor 6 Jahren, als ich schwer krank war, habe ich Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein? Oder sage ich, da gibt es auch noch einen Heilpraktiker, der vielleicht noch helfen kann, dass ich 3 Monate länger leben kann? Wir geben uns als biblisch aus, ich. Und ich muss mich fragen, wo steht denn ich? Jetzt aus diesem schweren Kost heraus eine Erinnerung. Ich darf in wenigen Tagen eine Gruppe begleiten von Berlin nach Breslau auf den Spuren der Schlesier. Und da habe ich ein wenig schlesische Kirchengeschichte gelesen, weil ich die schlesischen Christen liebe. All die Pfarrer und Gemeindeglieder, die Polster und Karubka und ach, die waren eine Bereicherung auch in unserer württembergischen Kirche. Der Herr Krajina in Ulm, Grimmelfingen. Fromme, würdige Leute. Die haben zwar unser Leben in Württemberg ein bisschen durcheinander gebracht, weil sie angefangen haben, im Gottesdienst das Kreuz zu schlagen oder den Segen mit erhobenen Händen zu geben. Da hat man damals gesagt, das ist katholisch. Die haben sich beim stillen Gebet zum Altar gewendet. Fromme Leute. Inzwischen machen es fast alle, gell? Aber ich habe die Schlesier geliebt und lieb sie bis heute. Und war betroffen zu lesen, dass in diese fromme Kirche die Hälfte unserer alten Choräle kommt aus Schlesien. Valerius Herberger, Johann Hermann, Zinzendorf, Garbe. Können hochinteressant. Die Schlesier haben eine Frömmigkeit gehabt. Ich will dich lieben, meine Stärke, ich will dich lieben, meine Zier. Angelus Silesius, Johann Schäffler. Und da ist um 1820, fast zu gleicher Zeit, als von England die Erweckung gekommen ist, ist in Schlesien die Aufklärung eingebrochen. Also diese titanische Strömung, der menschliche Geist bestimmt. Bitte, warum sollen wir denn überhaupt in Gottesdiensten Bibelwort auslegen? Es gibt doch auch gute Schriftsteller, Goethe-Zitat, über das man predigen kann. Warum muss der Pfarrer überhaupt eine Amtstracht haben? Der kann Fantasiekostüme tragen, wenn er will. Die alten Lieder kann man nicht mehr singen, ist völlig unmöglich, die alten Choräle. Man hat die alten Choräle abgeschafft und hat mit Zetteln gelebt. Es entstanden 52 neue Gesangbücher, wo auch immer, von denen heute überhaupt nichts mehr existiert. Kennt man überhaupt nicht mehr. Die Privatbeichte wurde abgeschafft, man braucht nicht mehr beichten. Beim Begräbnis, warum ein Bibelwort? Man muss die Menschen beim Begräbnis loben, was sie alles geleistet haben. Also durchgängig innerhalb von 15 Jahren ein Zusammenbruch des kirchlichen Lebens. Der Erfolg war, die Kirchen waren leer. Die Pfarrer haben sogar gegen die Sonntagssitte, gegen den Gottesdienst gepredigt. Man muss nicht in die Kirche gehen. Hauptsache ist, dass man im Herzen einen Glauben hat. Und der Erfolg war, dass dann wirklich alles kaputt war. Und wie kam es dann dazu, dass diese schlesische Kirche wieder eine lebendige Kirche wurde? Von geistlichem Leben erfüllt, verstehen Sie, Jochen Klepper. Sieh nicht an, was du selber bist. Das ist Schlesien, schlesische Frömmigkeit. Wie kam es dazu? Der Professor Eberlein, der die Kirchengeschichte geschrieben hat, sagt, es kam, dass die Herrnhuter ein paar Reiseprediger geschickt haben und von Ort zu Ort ein paar fromme Leute gesammelt haben, wo sie gesagt haben, wir wollen in die Tiefe der Bibel uns hineinbohren, nicht bloß oberflächlich. Es haben sich gesammelt, die Menschen, die wirklich im Glauben stehen wollen, haben sich ermutigt, Briefe geschrieben, Kontakt gehalten, haben gesagt, wir wollen in unseren Häusern die Andacht wieder einführen und die alten Choräle singen, gerade die Paul Gerhardt-Choräle, die Johann-Hermann-Choräle. Und nach zwei Generationen war wieder geistliches Leben da. Ich möchte das nicht als Rezept ausgeben, weil man es nicht als Rezept machen kann. Sondern der Herr Jesus muss uns sagen, wach doch auf. Aber ich halte natürlich das, was hier auf der langen Steinbacher Höhe geschieht oder auf dem Schönblick bei uns, dass die Menschen, die überhaupt noch im Glauben nicht leben wollen, wachsen wollen, dass die sich sammeln und dass wir merken, ha, was ich bisher aus der Bibel erkannt habe, ist ja bloß oberflächlich. Ich muss noch viel tiefer hinein, die paar Jahre, die mir noch geschenkt sind auf dieser Erde, dass ich in die Geheimnisse Gottes hineinkomme. Das ist das ewige Leben, Jesus und seinen Vater zu erkennen. Das ist nicht fromme Übung, sondern fantastisch. Leben. Wach auf, werde wach und stärke das andere, das sterben will. Ich habe den schönsten Dienst jetzt im Augenblick in Korntal, wo ich wohnen darf seit 12 Jahren, dass mich kleine Gruppen einladen. In unserer hanischen Gemeinschaft sind wir manchmal 8, manchmal 10 Leute. Letzten Donnerstag haben mich sechs 18-jährige Mädchen eingeladen, welches Bibelwort ich ihnen als Erfahrung meines Lebens weitergeben will. Und dann haben wir 2 Stunden drüber gesprochen. Nächste Woche bin ich bei der Jungschar, bei den 12-Jährigen. 20 junge Kerle. Das ist's. Schön, dass wir hier so ein Kreis sind. Und es war schön, wenn ich im Ulmer Münster predigen durfte. Aber Leben kann Gott entstehen lassen aus diesen kleinen Kreisen. Leben entsteht dort, wo 3 Angehörige ums Bett einer schwer Krebskranken sitzen und nicht wissen, was sie sagen sollen. Und sie einen Vers lesen: In der Welt habt ihr Angst, aber Jesus spricht: Ich habe die Welt überwunden. Sie werden merken, was da Kraft ist in so einem Wort. Nicht in dem, was wir sagen, es wird schon wieder recht und du hältst schon durch, sondern ein Jesuswort weitergeben, ein Gesangbuchvers. Seiner Hand entreißt mich nichts, wer will diesen Trost mir rauben? Mein Erbarmer selbst verspricht's, sollte ich seinem Wort nicht glauben. Haben Sie Mut zu den kleinen Schritten. Wir haben in der evangelikalen Welt, sind noch dabei, Großtreffen, Großveranstaltungen, und ich habe mitgemischt. Ich habe mich gefreut, dass wir das Netz weit auswerfen konnten. Aber erinnert sich nochmal das Bild der Lokomotive Spur 1, die surrt, aber es bewegt sich nichts mehr. Ich wünsche, dass unser Herr etwas bewegen kann, bei uns und durch uns. Stärke das andere, das sterben will. Ich habe heute Morgen davon gesprochen, dass die Schriftsteller auch unserer Tage immer wieder den Begriff Erlösung gebrauchen. Ich habe den Eindruck, sie kommen noch nicht ans Eigentliche, dass wir erlöst werden vom Bösen, wie der Herr Jesus uns gelehrt hat im Vater uns: Erlöse uns vom Bösen, vom Teufel in Person, von diesem Bann. Aber wir dürfen sie ihnen sagen: Ich will mit dir beten, darf ich? Und dann kann es geschehen, wie als ich das letzte Mal da mit dieser Bauchspeicheldrüsenerkrankung im Krankenhaus war, war so ein schwäbischer Handwerksmeister neben mir. Habe ich abends gesagt: Herr, sowieso, darf ich mit Ihnen beten? Da kam zurück, ja, sozusagen, wenn Sie es nicht lassen können, machen Sie es eben nicht. Am nächsten Morgen hat er gesagt: So gut habe ich noch schon lange nicht mehr geschlafen wie heute Nacht. Er konnte nicht sagen, das Gebet hat mich gestärkt oder was, aber wir ahnen nicht, wie wir andere stärken können mit dem, was der Herr Jesus uns anvertraut hat. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Da dürfen wir drum beten. Herr Jesus, du hast uns einen weiten Weg geführt, auch mit den Aufbrüchen, die du uns nach 45 geschenkt hast und wieder in den 50er Jahren und Großtreffen und neuen Bibelausgaben und Bibelarbeitshilfen und Vorbildern. Herr, unsere Patentanten und Großmütter und Erzieherinnen, die wir hatten, die vielen Frauen, die uns eine Hilfe waren. Du hast so viel Kapital in unser Leben hineingesteckt. Jetzt gib, das bei uns nicht versandet, sondern weck das noch einmal auf, dass auch wir zu Segensträgern werden können. Du kannst uns dies Wort zuteilen: Kummi, steh auf, werde wach und gib denen Stärkung, die es brauchen. Danke dafür. Amen.